Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Ich freue mich jetzt hier auf meine zwei Experten, denn ich verstehe nichts von E-Commerce, aber ich kann Fragen stellen. Und deswegen freue ich mich, dass hier Yara und Johannes gleich auf die Bühne kommen und sozusagen all den Fragen sich stellen. Dann sage ich, kommt hoch, Yara Moltan von Spryker und Johannes Gies von Snox. Herzlich willkommen.
Hi, ich sage gut. Hallo.
Gehen bei euch die Mikros. Erste Frage, wichtigste Frage.
Ich glaube schon. Doch. Geht's bei mir auch? Hört sich gut an.
Doch, ich glaube. Okay. Genau, perfekt. Genau. Ich würde sagen, bevor wir reinstarten, stellt euch doch mal gerade ganz kurz selber vor, weil ich finde das immer komisch, wenn andere einen selber vorstellen, wenn man im Raum ist. Dann würde ich sagen, Yara.
Ja, mein Name ist Yara Moltan. Ich arbeite für die Firma Spryker. Das ist eine Commerce Engine. Ah, jetzt geht's, ne? das ist eine Commerce Engine. Ich und mein Team, wir unterstützen Kunden und die, die es hoffentlich noch werden wollen, bei verschiedenen strategischen und manchmal auch sehr operativen Herausforderungen. Das nennt sich dann Business Consulting. Ich war vorher 3 Jahre bei einer Digitalberatung. Davor habe ich aber tatsächlich auch selber im E-Commerce gearbeitet. Also ich war auch schon im Schlamm unterwegs. habe da erst in China 2 verschiedene Startups mit aufgebaut. Erst bei einem Online-Möbelhändler gearbeitet und danach bei einem Online-Supermarkt mit einer eigenen Farm, was in China sehr besonders ist. Und dann war ich 2 Jahre für das Sales- und Marketing-Team hier in Hamburg bei einem Schmuckunternehmen. Und genau, ich glaube, das war's. Ich komme aus dem schönen Hamburg, vielleicht sagt man das noch dazu.
Ja, genau, perfekt. Johannes, der eine oder andere kennt dich vielleicht, aber der eine oder andere auch nicht. Also, was machst du so den ganzen Tag?
Zu meiner Oma sage ich immer, ich verkaufe Socken im Internet. ja, wie gesagt, vor 7 Jahren Snox gegründet. Wir haben D2C machen wir nach wie vor. Wir haben mit Amazon gestartet. Inzwischen, ja, sagt man das ist ja so cool, Direct to Consumer. Am Ende des Tages machen wir E-Commerce. Sind ja, wie gesagt, 130 Leute inzwischen, machen knapp 60 Millionen Euro Umsatz, haben wir letztes Jahr gemacht. Und ich hoffe, ich kann hier ein paar Einblicke geben, bevor es morgen und die nächsten Tage in die wilde OMR-Zeit geht.
Perfekt. So, damit uns allen hier nicht langweilig wird und wir überhaupt mal wissen, wie denken wir denn hier alle im Raum so ein bisschen über das Thema E-Commerce, haben ganz viele so Karten, eine wunderschön grüne Seite und eine wunderschön rote Seite. Und ich würde gleich einmal ein paar Aussagen vorlesen. Und Sie müssten einfach einmal abstimmen, ich stimme der Aussage zu oder nee, da bin ich total dagegen. Und dann würdet ihr ein bisschen warten? Wir wollen erst mal gucken, was hier so die Antworten sind. Und dann stimmt ihr auch ab und vielleicht habt ihr noch mal einen Satz der Erklärung für uns dahinter. Genau, so. Lasst uns starten. Fragen dazu noch? Nee, wunderbar erklärt. Ne? Ja, perfekt. Beim Thema KI jetzt nicht einfach ausprobieren und Geld verbrennen, sondern anschauen, welche Use Cases für E-Commerce wirklich Sinn machen. Zustimmung oder Ablehnung? Ausprobieren oder sozusagen erstmal wirklich gucken. Ah, nicht sinnlos Geld verlieren, sondern, genau, okay. Was würdet ihr abstimmen? Ah, spannend, guckt mal. Yara.
Ja, also ich würde sagen, gerade beim Thema AI, das muss ja nicht immer gleich so SpaceNet heißt das, glaube ich, bei Terminator sein, sondern man kann ja auch ganz simpel starten, wie Meeting Minutes mal automatisiert über eine AI machen lassen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, einfach starten, weil es bewegt sich ohnehin so viel, dass man da einfach vertesten muss. Ansonsten ist der Zug ja schon wieder sehr abgefahren und gerade da geht ja so viel, dass ich sagen würde, die Barriere möglichst tief halten.
Wir haben jemanden Vollzeit dafür eingestellt tatsächlich, jetzt zum 1. April und wir machen schon viel in dem Thema und deswegen ja, schon ausprobieren, aber ich würde mir, glaube ich, als, sage ich mal, normales Unternehmen, wenn ich nicht krass Innovation sein muss, glaube ich, ist bei dem Thema auch gut, wenn man in der zweiten Reihe ist und lieber die Sachen, die jetzt schon funktionieren, wie alles textmäßige, safe machen und den ganzen fancy Shit irgendwie mal andere ausprobieren lassen, ob das am Ende des Tages auch wirklich funktioniert.
Super. Dann eine nächste Frage oder Aussage wieder. Zustimmung oder Ablehnung? 2-mal so viel Entwickler einzustellen, bringt fast jeden E-Commercer nach vorne. Zustimmen oder ablehnen? Aha, sehr viel Rot. 90% Rot sehe ich, also nein. Hilft nicht immer. Wie ist da eure Erfahrung?
Ist gut, ja?
Johannes, siehst du mal, fangen wir mit dir an.
Ja, ich glaube erstmal, unsere IT, also unsere wirklichen Developer sind outgesourced. Also wir haben keine eigenen ITler in dem Sinne. Deswegen glaube ich, kann ich die Frage auch so nicht fair beantworten. Und ich kann für E-Commerce an sich sprechen. Es gibt verschiedene Shop-Engine, je nach Größe. Wir eher Shopify, für größere eher Spryker. Glaube ich, dass man da relativ viel Know-how outsourcen kann und das gar nicht so intern wirklich abbilden muss. Also es gibt Use Cases, aber ich glaube, für 95% der Leute hier im Raum macht das absolut gar keinen Sinn.
So, Yara, jetzt die Antwort.
Genau, meine Gegenperspektive ist, ich glaube, nicht viel hilft ja immer viel, aber gerade bei Entwicklern, wenn man dann auch verschiedene Dinge verproben kann und auch wenn ich so bei unseren Kunden gucke, würde ich sagen, ist Entwickler immer das Bottleneck, wenn es darum geht, wie viele verschiedene Ideen können wir verproben und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, Entwickler eh Mangelware, doppelt so viel hilft auch doppelt so viel.
Sehr gut. Okay, die nächste Aussage. Einmal nochmal aufpassen. Lieber gut kopiert als schlecht erfunden. Stimme ich zu oder bin ich dagegen? Ah doch, 90% grün, ein paar Scado. Das glaube ich, das geht gegen deine Ehren. Ja, wie ist es bei euch?
Ah. Ja, endlich ja. Mal. Hä?
Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu fragen. Ne? Das ist ja perfekt. Okay, 2023 würde ich keinen neuen E-Commerce-Shop an den Start bringen. Der Markt ist übersättigt. Aha, negativ, also alle, boah, Einheiten. Nein, da haben wir einen grünen. Aha, der Markt ist, wie seht ihr das?
Uff, komm, dann gehe ich mal dagegen.
Dann, Yara.
Ja, also ich glaube, gerade auch zum Thema gut kopiert, alleine schon, wenn man den Shop einfach besser macht als andere, kann das total sinnvoll sein. Und es gibt ja auch, sag ich mal, mehr digitale Lösungen als einen normalen Shop. Und gerade wenn wir im B2B gucken, gibt es ja immer noch so viele Unternehmen, die noch gar keine digitalen Lösungen anbieten. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben.
Ich glaube, ich mache jetzt seit 7 Jahren E-Commerce. Es war nie schwieriger zu starten als jetzt in diesem Zeitpunkt. Deswegen würde ich tendenziell zustimmen. Es gibt immer Ausnahmen, aber ich komme irgendwie auch aus einer Welt, wo viele junge Leute irgendwie in meinem Alter sagen, hey, wie kann ich im Internet Geld verdienen? Und da glaube ich, dass es aktuell mit Warenrisiko und all diesen Themen leichtere Bereiche gibt, als jetzt unbedingt E-Commerce zu machen und dass da schon auch viel Risiko drin hängt. Daher würde ich eher sagen, konzentriert euch auf was anderes.
So, letzter Aussagentest hier. Als E-Commercer ist es einfacher, den Zugang zum Kunden an einen Marktplatz abzugeben und sich selber um ein eigenes gutes Produkt zu kümmern. Stimme ich zu oder? Ist auch wieder eine spannende Frage. Ist wirklich schon sehr gemischt, was hier zu sehen ist. Ja, ich kann gar nicht sagen, ob mehr rot oder grün. Sehr ausgewogen. Deswegen, ich bin mal gespannt hier vorne. Johannes.
Zwei Drittel unseres Umsatzes kommt inzwischen durch unseren eigenen Online-Shop. Nur noch ein Drittel ungefähr durch Marktplätze. Nichtsdestotrotz, unsere Investoren sind hoffentlich heute nicht da, machen wir viel mehr Profit mit den ganzen Marktplätzen. Also das muss man so ehrlich sagen, dass der eigene Online-Shop D2C ist eine geile Investoren-Story, aber die allerwenigsten verdienen wirklich unterm Strich wirklich Geld. Und wenn du dann irgendwie ein EBITDA-Multiple drauf bekommst auf eine Nullnummer, bleibt es halt eine Nullnummer. Deswegen bin ich schon ein großer Fan von Marktplätzen. Und darüber werde ich auch morgen auf der Red Stage bei euch sprechen.
Ja, ich würde es ein bisschen mit so einem Jein beantworten, weil ich glaube, es macht absolut Sinn, so ein Stück weit sich zu spezialisieren und auch zu sagen, was ist meine Kernkompetenz, was kann ich besonders gut. Und gerade halt so Upper Funnel Management, Traffic generieren, Kundenbindung und so weiter, kann man super gut auslagern, auch gerade wenn man internationalisieren will, haben wir in der Vergangenheit auch immer gemacht, über Marktplätze zu gehen, das Land kennenzulernen und so weiter. Deswegen, ich würde sagen, man soll sich sehr bewusst sein, wo die Kernkompetenz liegt. Also viele starten ja auch damit, die Logistik auszulagern und genauso kann man das natürlich auch mit der Kundenakquise machen. Deswegen würde ich sagen, jein, je nach Geschäftsmodell macht es aber auch total viel Sinn zu sagen, hey, wir starten direkt, weil wir so ein starkes Produkt haben, ein Subscription-Modell, alles das, was im Prinzip Marktplatz mir nicht erlaubt.
Ich würde sagen, wir bleiben mal bei dem Thema, weil ich glaube, auf Marktplätze ist so, wenn man von draußen reinguckt, ne, ist das jetzt Fluch oder Segen? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne? Also Amazon ist ja mal mein bekanntester Marktplatz, würde ich so sagen. Und das ist ja auch immer eine krasse Konkurrenz irgendwie, was sie selber an. Deswegen wirklich mal, Johannes, ihr seid damit ja groß geworden. Würdest du es auch so rückblickend nochmal sagen, Fluch oder Segen?
Absoluter Segen. Also ohne Amazon würde ich heute hier nicht sitzen. Das ist Fakt. Und was ich immer in dieser Diskussion rund um Amazon immer sehr undifferenziert finde, ist, Amazon funktioniert in zwei verschiedenen Bereichen. Zum einen das Marktplatzgeschäft, darüber verkaufen auch wir. Das heißt, wir sind die Hoheit der Produkte, wir können den Preis selber bestimmen, die Bilder, Texte. Wir können da alles machen, was wir wollen. Wirklich Marktplatzgeschäft. Und hier redet ja auch Amazon überhaupt nicht rein. Und diesen wirklichen Freund, sage ich mal eher, und einen Helfer, wenn ich das so betiteln will, worüber immer extrem schlecht in den Medien etc. gesprochen wird, ist das sogenannte Vendoren-Modell. Dass du Amazon wie ein Großhändler nutzt. Also ich liefere Amazon irgendwie 10.000 Paar Socken, die kaufen mir das zu Preis X ab. Und dann hat Amazon die komplette Hoheit, wie sie es auf ihrem Marktplatz selber darstellen, für welchen Preis sie es verkaufen. Und das muss man immer betrachten. Ich bin riesengroßer Fan vom Marktplatzmodell. Das Vendoren-Modell finde ich scheiße. Das würde ich nicht mehr machen. Und wenn man sich auch jetzt gerade wieder die letzten, Amazon hat vor gut einer Woche ihre Zahlen rausgebracht und Amazon ist zum dritten Quartal in Folge in diesem Vendoren-Geschäft geschrumpft. Also da sieht man schon keinerlei strategischen Fokus mehr drauf. Sie verdienen dann kein gutes Geld, sie schrumpfen. Dahingegen das Marktplatzgeschäft ist jetzt zum dritten Mal in Folge mit knapp 20% gewachsen. Und neben den Marktplatzprovisionen verdienen sie dort auch extrem viel Geld mit der Werbung, was das schnellst wachsende Business von Amazon ist. Also deswegen ist es immer sehr schnell gesagt, ey, dummes Amazon so. Ja, das Vendoren-Geschäft hat Amazon viel missgebaut, aber vor allem das Marktplatzgeschäft, wo viele D2C-Firmen wie wir einfach über die letzten Jahre gewachsen sind, können dafür sehr dankbar sein. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft und darauf sollte man sich absolut konzentrieren.
Jara, wenn du mit Kunden auch so, die so sagen, so, wir möchten jetzt mal starten und ich glaube, die 90% würden ja ankommen, sagen, ich möchte meinen eigenen Online-Shop gründen, ne? Wie gehst du mit denen um? Brätst du darauf oder wie ist da die Strategie und auf was guckt ihr denn dann eigentlich? Weil im letzten Endeffekt, wie Johannes schon sagt, es geht ja um Zahlen nachher, ne?
Genau, also ganz generell würde ich sagen, es gibt da auch kein richtig oder falsches, Fluch und Segen zugleich. Ich schließe mich 1000% an, was Johannes schon gesagt hat, mit Vendor versus Marktplatz. Ich glaube, manchmal ist halt so eine, ich beobachte, sagen wir mal so, eine gewisse Naivität, dass man halt so, ja, okay, Amazon ist alles einfach oder Marktplätze machen es einem auch häufig einfach. Aber man muss natürlich sich auch bewusst sein, was ein Stück weit die Konsequenz ist, dass man im Zweifel bedingt nur Zugriff auf Kundendaten hat. Viele unserer Kunden ist zum Beispiel auch nicht klar, dass deine Customer Acquisition Cost dann im Prinzip auch schon beim ersten Kauf zu einem positiven ROI führen sollten, weil es im Zweifel eine deutlich geringere Kundenbindung gibt und so weiter und so fort und dadurch einfach im Prinzip ein bisschen weniger nachhaltig ist. Trotzdem bin ich auch großer Fan von Marktplätzen, weil man einfach, wie schon gesagt, schnell verproben kann, schnell internationalisieren kann. Auch ein Stück weit, wenn man jetzt so, sag ich mal, als traditionelles Unternehmen anfängt, diese gesamte digitale Wertschöpfungskette erstmal intern abzubilden, ist unfassbar schwierig. Also auch gerade ein Unternehmen, was bisher nur LKW-Ladungen verschippt hat, dann zu sagen, hey, unsere Logistik soll jetzt morgen mal Einzelpakete verschicken. Deswegen ist da das Marktplatzgeschäft super attraktiv. Deswegen würde ich ein bisschen sagen, es kommt drauf an. Und ich würde auch nicht sagen, dass für jeden Kunden jetzt ein Shop relevant ist, weil auch darüber gibt es ja so viel noch Möglichkeiten hinaus, was man an digitalen Transaktionen machen kann. Was ich ganz stark gerade beobachte, ist, dass jeder jetzt gerade Marktplatz werden will. Also nicht nur am Marktplatzgeschäft teilnehmen, sondern so ein Stück weit den eigenen Traffic, den man im Zweifel schon hat oder die Brand zu kapitalisieren und diesen Kundenzugang dann selber weiter zu verkaufen. Und das macht es dann auch ja super spannend.
Findest du das die richtige Entwicklung? Ich habe das gerade gesehen, letztes Jahr sehr prominent, H&M wurde zum Marktplatz, bietet auf einmal andere Produkte an. Finde ich eine super spannende Diskussion, weil H&M lebt ja auch davon irgendwie, dass die Leute zu ihnen kommen und ihre Marke einkaufen. Jetzt kommen da andere Marken. Wie ist da deine Meinung?
Ich glaube, es ist ehrlicherweise so ein bisschen ein Hilferuf, weil sie jetzt halt einfach ihren existierenden Traffic kapitalisiert, ob es jetzt für die Brand H&M wirklich sinnvoll ist. Also da, wo ich super sinnvoll finde, ist wirklich im B2B. Also wir arbeiten zum Beispiel viel mit Kunden, die dann zum Beispiel über den Marktplatz gar nicht unbedingt Produkte anbieten, sondern Service-Dienstleistungen. Zum Beispiel haben wir einen Hersteller von Erntemaschinen, so ein Ding wird gefühlt 100 Jahre alt, also deren Hauptgeschäft im After-Sales ist dann wirklich Ersatzteile und die verkaufen über ihren Marktplatz im Prinzip so eine Art Bundle aus, ich weiß da nicht, so eine Antriebswelle plus über den Marktplatz dann die Service-Dienstleistung von der Werkstatt vor Ort. Und sowas ist super smart, weil es halt auch kundenzentriert ist, aber ob jetzt denn 15.000. Fashion-Marktplatz H&M damit irgendwas revolutioniert, glaube ich nicht, stimme ich dir voll zu.
Weil, was ich dann super wichtig finde, weil wir sind ja gerade auf der Seite der, sage ich mal, Fashion-Marke. Es gibt so viele Marktplätze. Angefangen, klar, von Zalando, die sind wirklich ein Marktplatz. Wenn wir über About You sprechen, wir als Snox machen im Jahr über 1 Million bei About You. Wir können auch nicht mal direkt bei About You verkaufen, weil die es technisch nicht abbilden können. Mhm. Sondern wir müssen über einen On-Quality gehen, wieder über einen Zwischenhändler, dass wir dann wieder da verkaufen können. Also ich bin da bei dir. Alle wollen Marktplatz machen, aber ich glaube, das ist ganz viel so Investoren-Bullshit. Einfach eine Investoren-Story. Ja, wir sind Marktplatz, weil ich habe so viele haben wir angebunden. Engelhorn, Bräuniger, die können das alle gar nicht, sondern wir müssen immer über Zwischenhändler und so gehen. Das ist eigentlich Retail-Geschäft. Ja, gerne dazu.
Bin ich voll bei dir. Gerade im Bereich Fashion ist einfach der Markt mittlerweile wieder so fragmentiert, dass es eigentlich dann auch nur noch Differenzierung über den Preis gibt, weil die haben ja dann im Prinzip auch nicht mehr, gar nicht mehr unbedingt den Kundenzugang selber, sondern müssen den auch dann wiederum einkaufen. Ich finde, das hat man immer sehr, sehr gut bei P&C gemerkt. Die haben ja ehrlicherweise keinen nativen Traffic oder organischen Traffic wirklich gehabt, sondern haben den komplett eingekauft. Wo es, glaube ich, spannender ist, sind dann irgendwie ja andere Branchen, wo wirklich ein Marktplatz noch richtig Mehrwert hat. Also auch da wieder so im B2B, wo man dann sagt, so anstatt, dass ein Unternehmen bei, sag ich mal, 60 verschiedenen Unternehmen einkauft, das hat die Wirt-Gruppe zum Beispiel, finde ich, ganz cool gemacht. Die haben ja mit Vucato auch einen eigenen Marktplatz aufgebaut und machen im Prinzip darüber alle C-Teil-Bestellungen, auch von Wettbewerbern und so weiter. Und dann kann es für ein Unternehmen natürlich total interessant sein, bei so einem Marktplatz zu kaufen, weil ich einfach meine Sourcing-Kosten massiv reduziere.
Also Sie merken schon, hier vorne sitzen totale Experten, deswegen auch nochmal hier in die ganze Runde. Wenn jemand eine Frage hat, total gerne aufzeigen, Mikro schnappen und fragen, ach, guck mal, hier geht's schon los, genauso wollen wir's. Weil es soll hier nicht eindimensional, sondern mit allen zusammen sein.
Du hast das ja ein bisschen eben, wir kennen uns ja auch ein bisschen länger gesagt, so ihr verkauft Socken, aber mittlerweile ist das ja nicht nur Socken. Ich komme gar nicht mehr nach, so viel bei euch zu bestellen, weil ihr ja jede Woche irgendwie neue Produktline abmacht. Was ist so die Story dahinter, dass man sagt, ihr, so Falke haben wir mit den Socken bald eingeholt und jetzt geht's irgendwie in Sportswear oder was?
Ja, ich glaube, wir müssen immer versuchen, neue Wege zu finden, zu wachsen. Letztes Jahr sind wir irgendwie von 32 Millionen auf knapp 60 Millionen gewachsen. Und jetzt kommen wir natürlich mit 60 Millionen im D2C Online-Only langsam an so einen Punkt, okay, wie kann man überhaupt noch wachsen? Also wie können wir überhaupt noch neue Kundengruppen irgendwie erschließen? Und da ist es auf jeden Fall ein riesengroßer Weg, ist irgendwie sowohl vertikal unsere Produkte breiter aufzustellen, zum Beispiel die Socken in verschiedenen Farben, Boxershorts in lila, rosa, wie auch immer, aber natürlich auch weitere Produkte rauszubringen. Und da vielleicht auch ein Fun Fact, im April, also jetzt letzten oder beziehungsweise vorletzten Monat, war tatsächlich die Frauenunterwäsche, Hipster Panties heißen die bei uns, das bestverkaufste Produkt. Also wir verkaufen in Q1 haben wir mehr Damenunterwäsche als Socken bei uns im Onlineshop verkauft. Und da sieht man schon sehr gut, dass die Skalierung über Produkte extrem gut funktioniert. Knapp 24 Millionen unseres zusätzlichen Wachstums letztes Jahr haben wir insgesamt gemacht und knapp 10 Millionen kam allein über neue Produkte. Also das ist für uns, glaube ich, ähnlich wie Vodafone mit Cyber Security und was ihr alles habt, ist es für uns auch auf jeden Fall ein Weg, darüber zu skalieren.
Aber sorry, wenn ich da kurz die Gegenhypothese einnehmen darf. Jetzt könnte ich ja auch als Investor oder als dein Berater sagen, okay, aber wenn ihr jetzt auf Apparel oder so geht, ihr geht dann ja auch komplett ins Risiko zu sagen, wir produzieren die Kollektion, die Designs, den Einkauf und so weiter. Und das ist dann natürlich ja eventuell auch für euch charmant zu sagen, hey, wir holen uns jetzt mal eine andere Marke mit rein, über die wir unseren Warenkorb eigentlich auch steigern. Die bezahlen uns das und ist aber für uns kein Warenrisiko oder auch kein Lagerrisiko.
Ja, definitiv. Aber gucken wir mal unser Geschäftsmodell an. Am Ende des Tages machen wir irgendwie, wir kaufen einen neuen Kunden für hoffentlich irgendwie um die 20 Euro ein, um dann am Ende des Tages einen Warenkorb von 50, 60 Euro das Ding, den Kunden gegen zu finanzieren. So, das ist ganz vereinfacht gesagt der E-Commerce. Also, dass deine Neukundenakquise irgendwie besser ist als deine Marge, die du auf dem Warenkorb hast. Wenn ich jetzt das Marktplatzmodell hat, sagen viele, ja, dein Warenkorb steigt ja, aber ich muss ja auch den Kunden irgendwie dazu bekommen, irgendwie die Converse-Sneaker auf einmal zu kaufen. Und auf die Converse-Sneaker habe ich dann irgendwie keine Cross-Margin von 50-60%, sondern irgendwie nur noch 10-15%. Und schon geht meine Rechnung wieder nicht auf. Also deswegen ist für Snox der bessere Weg, gerade so die volle Marge mitzunehmen, mit dem Produzenten gute Zahlungsziele über 70 bis 90 Tage zu haben und so versuchen, Cashflow-positiv zu sein, auch bei neuen Versuchen. Und ich finde, da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel ist Shein. So, was sie machen, kann man sehr stark in Frage stellen. Bei Kassenzone gibt es auch einen super Podcast dazu, wie Shein überhaupt funktioniert. Und was die machen, ist irgendwie, die launchen jeden Tag tausende neuer Produkte, SKUs, in ganz, ganz kleiner Stückzahl. Also da kommt irgendwie das Glas in drei Farben mit 10, 20 nur Einheiten raus. Und wenn sie dann sehen, es verkauft sich, dann bestellen sie erst in größeren Charge nach. Und so ist es auch bei uns. Neue Produkte bestellen wir immer nur mit 500 Stück. Manche lilane Boxershorts hat nicht funktioniert. Wiederum irgendwie die Tanga mit Spitze in Nude, also in Hautfarben, ist durch die Decke gegangen. Dann sind sie mal 8 Wochen ausverkauft, bis die neue Ware kommt. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich euch mitgeben kann, ist so, testet viel, aber in ganz, ganz kleinen Mengen. Weil wenn was ausverkauft ist, kann man das heutzutage immer cool verkaufen. So, ja, voll.
Bandrop.
Ja, voll. Und so versuchen wir das Ganze zu machen.
Super. Ich gucke noch mal in die Runde. Gibt es noch eine weitere Frage? Sonst, der Erik. Perfekt. Nils, hier vorne, der Erik.
Die Streber in der ersten Reihe, gell?
Hey. Johannes, ich hätte eine Frage an dich bezüglich, du hast ja gesagt, dass ihr Investor reingeholt habt. Ihr wart ja relativ lange ohne Investor, was ja auch bei E-Commerce eher untypisch ist. Was war für euch so der ausschlagende Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt holt ihr Investor rein? Und was war eure Story dann für den Investor? Was war euer Pitch?
Um ganz ehrlich zu sein, das wird ja nicht aufgezeichnet. Wir haben nur Secondaries gemacht. Wir haben Geld vom Tisch genommen. Meine beiden Eltern sind in Rente gegangen. Ich habe gesagt, jetzt mal Zeit, ihnen ein geiles Leben zu ermöglichen. Das muss man sagen, ist die wahre Story, warum wir gesagt haben. Die Story, die wir ihnen wirklich verkauft haben am Ende des Tages, ist so, hey, wir haben Snox irgendwie in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als der Investorenprozess war, irgendwie auf 30 Millionen Euro gebracht. Dieses Jahr ist unsere Runrate auf 50 Millionen plus. Wollt ihr dabei sein von der Party so? Und natürlich ist D2C immer, könnt ihr jede D2C-Brand in Deutschland sehen, ob es ein Y-Food ist, ein Air-Up und wie sie nicht alle heißen, da kommst du immer so an so einen Bottleneck ungefähr bei zwischen, würde ich sagen, 60 und 100 Millionen, dass du einfach in Deutschland online kannst du nicht mehr Umsatz machen. Das geht einfach nicht so rein von der Marktsättigung mit allen Sales-Kanälen. Und dann ist immer die nächste Story eigentlich Internationalisierung. Und international zu verkaufen, glaube ich, kennen wir auch alle viel, viel schwieriger. Und im E-Commerce ist es so, zumindest noch vor der Wirtschaftskrise, hast du ein Multiple auf dein EBITDA bekommen. Also irgendwie für richtig geile E-Commerce-Buden hast du 10 bis 20 irgendwie in dem bekommen, für schlechte unter 10. Und dann haben wir, beide Bankergründer haben ja schon gemerkt, so okay, wenn wir jetzt in Zukunft internationalisieren müssen, dann geht unser EBIT runter, weil wir müssen erstmal investieren. Dann ist vielleicht jetzt gerade besser der Zeitpunkt, mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, irgendwie ein paar Anteile zu verkaufen und dann mit dem Investor, der soll uns lieber die Internationalisierung irgendwie finanzieren. Und das war am Ende des Tages so unsere Story, wo wir gesagt haben, ist der richtige Zeitpunkt. Das wäre jetzt natürlich so perfekt time, bevor der Markt eingekracht ist und alles. Das toi 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 hatten wir ganz, ganz großes Glück. Aber das war die Story.
Das wusstet ihr doch alles vorher.
Ja, natürlich.
Eingefädelt. Genau, pass mal auf. Ich würde noch mal gerne ein Thema, hatten wir auch bei den Eingangsfragen so ein bisschen das Thema KI. Ich glaube, das größte Wort auf der OMR dieses Jahr aus ChatGPT, KI, all das. Johannes, du hast es auch angesprochen, ihr habt jemanden Vollzeit eingestellt. Worüber denkt ihr nach? In welche Richtung? Was macht ihr? Was probiert ihr da gerade aus?
Wir haben zwei ganz große Themen. Thema Nummer eins, wir haben einen Chatbot live und den haben wir jetzt im Februar live genommen. Und der beruht noch nicht komplett auf ChatGPT oder irgendeinem anderen Large Language Model, aber schon sehr stark. Und schon heute, ungefähr so 8 Wochen nach Implementierung, löst er über 30% aller Service-Tickets, die in diesem Chat reinkommen oder inzwischen auch per Mail. Also da, wir haben ein Kundenservice-Team, wir haben 20 Vollzeitleute. 4, 5 haben wir jetzt in andere Abteilungen umgesiedelt. Also True Story. Also das funktioniert schon extrem gut und wir sehen gerade von Woche zu Woche, dass es besser klappt. Also das sind jetzt schon Use Cases, das kann ich euch allen nur mit an die Hand geben. Also das funktioniert, das bringt auch wirklich Geld, da spart man auch wirklich Geld ein. Und in der Vergangenheit waren Chatbots immer total teuer, weil sie gesagt haben, hey, AI, KI, so crazy, es kostet richtig viel. Jetzt ist es irgendwie über OpenAI kannst du die Schnittstelle sehr gut abrufen.
Genau, du hast ja viel in deinem Podcast. Ich habe heimlich gehört, um mich vorzubereiten. Das fand ich total spannend. Wenn du da noch mal ein paar Worte, weil das war für mich so der entscheidende Moment, wie einfach das jetzt war, plötzlich sozusagen das zu machen, weil ich glaube, das war uns allen vorher. Chatbots waren toll, aber erstmal riesig teuer, Riesenprojekt, lange Dauer, bis es da war.
Voll, es gibt verschiedene Tools. Wir haben zum Beispiel an einem Wochenende haben wir es einfach mal ausprobiert. Das Tool heißt OpenChat. Das ist quasi ein Layer, also ein Unternehmen, das ist auf OpenAI, nimmt einfach nur quasi das Wissen, nenne ich mal, die Technologie von OpenAI, also ChatGPT, wo das auch drauf beruht. Das ist ein Layer drauf und die, was die am Ende des Tages nur machen, die sagen, Zendesk ist, sage ich mal, im E-Commerce-Bereich der größte Kundenservice-Anbieter quasi vom Tool. Dann sagt OpenChat sagen, hey, binde Zendesk an uns an. Die laden dir dann über 2-3 Tage dauert es, laden dir alle Nachrichten, die dein Kundenservice in den letzten, wie lange du es eben nutzt, bei uns jetzt 5 Jahre, laden dir alle Nachrichten rein und ohne dass du zusätzlichen Input liefern musst, weiß jetzt quasi der Chatbot, wie deine Sprache ist, welche Probleme aufkommen und wie sie zu lösen sind. Und wir haben das Ding innerhalb von 2-3 Tagen gebaut, weil einfach die Datenmenge so groß war und es war krank, wie gut das Ganze performt hat. Also da, wenn jemand das mal ausprobieren will, guckt euch das an, OpenChat, das ist wirklich Wahnsinn. Und auch da nochmal die Brücke gespannt. Es gab Chatbots schon in den letzten Jahren, aber das war so dermaßen teuer, weil die gemeint haben, sie verkaufen sonst was. Und OpenAI hat es für uns alle zugänglich gemacht. Und durch deren Schnittstelle werden jetzt in den nächsten 6 Monaten so viele Lösungen auf den Markt kommen, die wirklich richtig gut sind. Und das, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen würde oder ich ein Kundenservice-Team in-house habe oder extern, das wäre das Erste, womit ich mich gerade beschäftigen würde.
Krass, also es hat mich wirklich schwer beeindruckt und ich bin mal gespannt, weil wenn ihr sagt, jetzt schon 30%, ich meine, dann geht es auch noch schnell viel höher, oder?
Ja, ich glaube dran. Ich glaube so bis 50-60% könnte man es hinbekommen, drüber nicht. Also da gibt's auch Märchenerzähler, die sonst was sagen. Aber ich glaube, die Hälfte aller Kundenservice-Tickets automatisiert zu beantworten, geht auf jeden Fall.
Das ist halt ein Riesenpreisunterschied.
Ja, muss man Wahnsinn.
Yara, wenn du mit Kunden darüber, oder was hast du in letzter Zeit mit Kunden eigentlich darüber gesprochen und wo gehen da so mal von mehreren auch die Gedanken hin?
Also Customer Service auf jeden Fall. Jetzt bei uns intern wird auch sehr, sehr viel zum Coden, dann einfach so Code-Generator genutzt in der Entwicklung. Wir haben aber auch so ganz spannend, sehe ich das viel im Bereich so Personalisierung im Einsatz. Sei das so Product Recommendation Engines, die quasi mit jedem Klick dann auch wirklich schlauer werden, entsprechend neue Produkte vorschlagen. Oder man kennt das vielleicht auch so von dem einen oder anderen Fashion-Online-Shop wie About You oder Asos. Da verändern sich dann die Kategorien, je nachdem, was man so gesehen hat. Oder einfach auch so UX. Da ist Netflix ja ein super bekanntes Beispiel, dass das Startbild eines Films geändert wird, je nachdem, was ich vorher geguckt habe. Das ist, würde ich so mal unter diesen großen Reiter Personalisierung fassen. Genau, Chatbot, Voice und so weiter haben wir schon drüber geredet. Bei unseren B2B-Kunden ist es ganz spannend. Da hat ein Kunde experimentiert, da jetzt gerade so ein bisschen so mit, ich würde das jetzt mal so Business Intelligence nennen, der quasi basierend auf den verschiedenen Klicks versucht, etwas über das Unternehmen rauszufinden. Okay, die Person interessiert sich jetzt anscheinend für Halbleiter, was könnte man darauf schließen und wird auch im Prinzip dann live angepasst. Wir haben auch einen Kunden, da geht, der nutzt, sag ich mal, maschinelles Lernen oder so eine Art Inspektor auf der Webseite, um Bugs zu finden, also in den Produktdaten und so weiter laufen da immer Protokolle. Und was wir aber auch ganz viel sehen, ist wirklich so im B2B Predictive Maintenance, also seien das jetzt über Telemetrics kommt irgendwas rein im Sinne von, das Teilnummer 3046 dreht langsamer als gewohnt. Es sollte jetzt hier ein Techniker bestellt werden. Oder auch ganz spannend, wir haben auch einen Kunden, der das C-Teile herstellt. Und die arbeiten mit so Regalen, die, wenn sie eine bestimmte Mindestgewicht erreicht haben, wird automatisiert eine Nachbestellung quasi ausgelöst. Und jetzt kommt aber hinzu noch im Prinzip eine AI, die sagt, in den Monaten Januar bis Februar bestellt dieser Kunde aber immer noch viel schneller nach, als das Gewicht überhaupt runtergeht, und macht dann quasi vorsorglich schon Nachbestellung. Also mega viel Anwendungsbereiche.
Ja, ein Traum. Also gerade dieses Predictive Maintenance finde ich immer das ja, wo wir alle hinwollen. Ne? Also bevor derjenige, die Maschine weiß, was sie eigentlich will, das so ein bisschen so reinzubringen. Du hast gesagt, ihr habt einen ChatGPT-Profi eingestellt. Ich stelle mir die Frage, wie wird man denn eigentlich ChatGPT-Profi? Also es gibt weder einen Studiengang, noch eine Ausbildung, noch irgendwas. Nach Gefühl?
Also es war schon, ich glaube, ich hatte die verrücktesten Vorstellungsgespräche, als wir die Stelle ausgeschrieben haben, von irgendwelchen 65-jährigen Professoren, die seit zig Jahren dafür forschen und schulen. Und aber am Ende des Tages, derjenige heißt bei uns Leon im Team, und der hat seine Masterarbeit, hat er bei Mercedes geschrieben und hat autonomes Fahren beim EQS mitunter umgesetzt. Also ein totales Brain, ein Genie, und er hat da einfach selber riesengroßen Spaß dran, sich da reinzufuchsen. Und er hatte, ich habe es gesehen, 12 Jobangebote vorliegen, von wirklich von Meta über Google, alles Mögliche, und ich bin sehr froh und happy, dass wir ihn für uns begeistern konnten. Aber ich glaube, wenn jemand gerade sehr smart ist und diese ganze Welt spannend findet, dann hat er 5 bis 10 extrem geile Jahre vor sich.
Ja, das glaube ich auch. Aber du sagst, wahrscheinlich das persönliche Gespräch und einfach gucken, will der, brennt der für das Thema und wie weit ist er schon so ein bisschen, oder?
Ja, ich glaube, bei uns beiden hat es Klick gemacht. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich finde dieses Thema total faszinierend, und es ist für mich ein Megatrend, dem wir alle als Geschäftsführer, GeschäftsführerInnen und Führungskräfte uns irgendwie stellen müssen, auf jeder seine ganz individuelle Art und Weise. Und ich glaube, wir alle sind ganz viele Meetings, und das ist immer schwer, auch so ein neues Thema zu lernen. Und was ich dann versuche, ist, mich selbst so ein bisschen damit auszulisten. Und dann habe ich gesagt, ey Leon, du sitzt direkt gegenüber von mir und du reportest auch direkt an mich, weil ich will von dir lernen, was damit alles abgeht, weil ich glaube, ich muss in den nächsten 2, 3, 4 Jahren so viele strategische Entscheidungen treffen, so outsourcen wir den Kundenservice oder nicht, und all diese Themen, die muss ich entscheiden, deswegen muss ich auch in der Tiefe schon ein Verständnis haben, was mit AI wirklich am Ende des Tages möglich ist, und deswegen sitzt er bei mir, und das war vielleicht auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt, dass er nicht irgendwo eine Stabsstelle ist, sondern hey, der Gründer nimmt es wirklich ernst, er nimmt sich Zeit für mich, und das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Das ist so faszinierend, aber gleichzeitig glaube ich auch ein Gamechanger, wenn man irgendwie das auch für sich selber herausfindet, wie man es nutzen kann.
Spannend. Ich gebe nochmal hier in die Runde, ganz aktiv, Fragen zu dem Thema. Ja, hier haben wir schon eine.
Wir haben konkret die Frage, Johannes, da hier, wir haben jetzt hier 4 Amerikaner sitzen. Ihr wollt ja expandieren. Ja, wie sieht der amerikanische Markt für euch aus? Wollt ihr da in dem Bereich, gibt es da, wo du etwas sagen kannst?
Ja, Deutsch oder Englisch? Versteht ihr uns?
Beides.
Okay, beides. Wir haben gelauncht tatsächlich im März in den USA auf Amazon. Also auch da wieder. Amazon ist profitabler als der eigene Online-Shop. Also ist unsere Internationalisierungsstrategie auch immer erst die Marktplätze. Wenn wir sehen, es funktioniert, dann ziehen wir den Online-Shop nach. Und ja, wir sind gerade gelauncht in den USA im März. Bisher ist zu früh, was zu sagen. Wir verlieren gerade, also wir haben genau minus 100% EBIT. Also wir machen jetzt 5.000 bis 10.000 Euro in der Woche, aber verlieren das gleiche Geld auch. Aber wir sehen, dass sich quasi unsere organischen Rankings gut entwickeln, und deswegen ist es ein Investment in die Zukunft. Und wir glauben halt dran, entsprechend, dass es eine riesengroße, zum einen riesengroße Investoren-Story ist. Also wenn wir in 3 bis 5 Jahren unserem PE sagen können, hey, wir haben 5 Millionen in den USA gemacht, dann steigt unser Firmenwert dermaßen nach oben. Deswegen sagen wir, ist es uns die Wette wert? Aber muss auch sagen, das ist eine 10%ige Chance, dass es überhaupt klappt. Also daher, ich habe fast noch keine deutsche D2C-Company gesehen, die es jetzt wirklich in den USA geschafft hat, Geld zu verdienen. Aber deswegen will ich auch in dieser ganzen Diskussion immer unterscheiden zwischen, wo verdient man wirklich Geld, weil ich bin gebootstrapped und wir haben noch kein Jahr Geld verloren. Aber auf der anderen Seite muss halt auch immer eine Investoren-Story erzählen. Und deswegen, ich verstehe Marktplatz, AI, deswegen haben wir den auch eingestellt. Wenn ich in 3 Jahren sagen kann, hey, im Kundenservice sitzen 2 Leute, dann ist meine Firma irgendwie 10 Millionen mehr wert. Und ich glaube, genauso geht es uns mit den USA. Geringe Chance, dass es klappt. Es ist super anspruchsvoll, aber wenn es klappt, dann wird unser Firmenwert exponentiell steigen.
Ja, wir haben schon die nächste Frage hier vorne. Ah, da auch noch. Ja.
Yeah, so I'm going to say it in English.
Okay.
Just going back to ChatGPT.
Yes.
Right, so I know you talked about the service desk, 60% of the tickets. I get AI, ChatGPT, when you train it, it can do a lot for you. So my question back to you is, as a business owner, how do you reinvest your people that you've trained, you've spent a lot of time in bringing them into your culture? How do you reinvest them so that way you don't lose that talent? Because I know AI will replace a lot, but it's not going to replace that human touch of people caring for your business. So what's your plan for that?
Yeah, for sure. Like, it's a really, really good question. And in the talk before, we three say it's a fucking people game. Like, at the end, it's people and people first. That's always in our company. That's the reason why we get one full-time employee for this type of reason. And he's not only a techie, he's really good with people. Because he has to, like, talk about, teach them how to use it, why it's good, why it's not bad. We talk a lot in our company and we try to give like a short experience for the people to see, okay, where it's good or not. But on the other side, I truly understand what you mean because like I said, like we have 20 full-time employees and 5 of them are changing to another department, but they're happy as fuck because they want to do like customer service all day night. So that's in our particular case, but I think in the future it will be a big topic and we all have to discuss about it.
Okay, dann würde ich sagen, nächste Frage hier einmal, genau.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Marketplace in USA. Du hast gesagt, du hast das Geschäft gestartet mit Amazon. Wie kreierst du Brand Awareness? Weil es ist schwierig. Also die kennen dich vielleicht nicht so gut dort. Ja, wie schaffst du dann von 10.000 pro Woche auf 100.000 pro Woche zu kommen?
Den Amazon-Algorithmus zu verstehen. Es ist ein bisschen so wie vor 7 Jahren. Wir waren 2 Cousins, gestartet mit 4.000 Euro. Kein Geld vom Investor. Und wir haben es geschafft, die bestverkauften Socken und Boxershorts auf Amazon zu werden. Da hat uns auch niemand gekannt, sondern wenn du irgendwie Sneakersocks oder im Deutschen Sneakersocken eingegeben hast, kam Snocks. Und keiner kannte uns aber, weil es halt irgendwie oben stand, schenkt man als Kunde, schenkt man der Marke irgendwie Vertrauen, kauft denn und dann haben wir reinvestiert. Und so ist der gleiche Gameplan in den USA. Der große Vorteil ist, und das ist auch das Schöne an Amazon, die enablen einen da wirklich, wir können unsere irgendwie 15.000 Reviews, also Bewertungen aus Deutschland, können wir mitnehmen in die USA. Und deswegen, wir können da gerade schon mit denen ganz vorne mitspielen. So. Also wenn man da irgendwie Socks eingibt, kommt da irgendwie Snocks mit 5.000 Reviews. Das hilft natürlich für den Start. Aber ja, das ist die Challenge. Schaffen wir es, irgendwie profitabel da hochzukommen? Let's see. Nächstes Jahr kann ich wahrscheinlich mehr erzählen.
Genau, wir fragen nächstes Jahr nochmal nach. Pass mal auf, ich habe mir überlegt, ihr sollt ja auch was hier mitnehmen. Nicht nur Fragen beantworten, sondern auch vielleicht den einen oder anderen guten Tipp. Und deswegen würde ich, Yara, dich einfach mal fragen. Du kennst ja Snocks auch ein bisschen. Was wäre dein Tipp für Johannes? Was könnten die noch wirklich besser machen?
Also ich bin auch großer Snocks-Fan und auch Kunde. Also ich finde, ihr macht schon vieles gut. Ihr macht ja auch Bundles. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, Falke hat auch Subscriptions. Also sowas wäre vielleicht auch ganz spannend.
Darf ich da kurz in die Runde fragen? Wer von euch hat irgendein Klamotten-Subscription-Modell aktuell am Laufen?
Eine habe ich gesehen.
Na? Ich habe auch. Unown, kennt ihr das?
Was?
Unown?
Unown.
Da hat man so High-Fashion-Items, die man dann mietet, anstatt zu kaufen für so 2 bis 4 Wochen.
Ich wollte das gar nicht entkräften. Ich will nur sagen, wir diskutieren intern schon so oft über ein Subscription-Modell. Ich bin der Meinung, keine Sau will Socken einmal im Monat oder alle 3 Monate bekommen. Auch da wieder das Schwenk hin zu Investoren, die sind so geil drauf. Ja, wir werden tatsächlich im nächsten Monat werden wir ein Subscription-Modell launchen. Einmal nur, dass wir einen Haken dran gemacht haben, weil in jeder Due Diligence kam jeder zu uns, Subscription-Modell. Und ich habe jedes Mal gesagt, ich glaube nicht dran, aber...
Dann würde ich direkt den nächsten Investorenpunkt bringen, Sustainability. So, wir haben vorhin noch drüber gesprochen, ständig hat man ein Loch drin und so weiter. Ich hätte einige alte Socken anzubieten, also auch so da im Sinne von H&M oder selbst Shein machen ja jetzt auch so, wie Take It Back und du kriegst dafür Gutscheine und so weiter und so fort. Also ich glaube, vielleicht ist das spannend. Jetzt weiß nicht, wie viel man so einen Socken wieder aufarbeiten kann, aber zumindest das Gewebe zu recyceln oder ähnliches. Und generell finde ich, seid ihr super stark so in diesem Basic-Segment, so aus Portfolio. Ihr habt ja mega viele so Influencer-Kooperationen, würde ich sagen. Könnte man noch so ein bisschen bolder werden, was die Designs und so weiter angeht.
Cool. Danke. So. Richtig gut.
Und wenn man so rummacht, machen wir natürlich auch einmal andersrum. Du kennst bestimmt auch Spryker. Wo sagst du, was macht ihr wirklich besser als sozusagen jetzt Spryker, also Plattformanbieter?
Natürlich ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil ja, wir sind ja eine Marke, die physische Sachen verkaufen und ihr seid irgendwie eine SaaS-Lösung oder eine Beratungsfirma, wenn man böse Zungen hört, dass ihr viel über Beratungsgeschäft macht. Mein Vorwurf an euch oder eher so ein bisschen eine Frage ist, für mein Verständnis macht Spryker ab 100 Millionen plus Umsatz ungefähr Sinn?
Ja, ist.
Oder was euer Kernkunde?
Doch, das ist schon komplexe transaktionale Transaktionen, die abgebildet werden müssen. Also für einen Online-Shop brauchst du jetzt nicht Spryker. Ja. Dafür ist das Produkt zu heavy und eher dann wirklich, wenn du in Richtung Konfiguratoren oder ähnliches gehst.
Genau, und da bin ich so ein bisschen insofern stutzig einfach, dass ich glaube, wir bald in so eine Komplexität reinkommen mit, wir sind an ganz vielen Marktplätzen angeschlossen und auch, sage ich mal, Kappen in Sand, glaube ich, seid ihr ja auch drin und andere, wo ich mich so frage, hey, die Top D2C-Companies in Deutschland, außer bei Kappen in Sand, habe ich euch da bei fast noch niemanden gehört und dessen finde ich so mitunter die Leuchttürme in der Startup-Welt und da vermisse ich euch so ein bisschen. Die sind alle sehr Shopify-heavy und da finde ich, seid ihr nicht auf der Bildfläche so in der Form zu finden, wie ich mir das jetzt als patriotischer Deutscher vielleicht wünschen und erhoffen wir.
Aber vielleicht, also hast du absolut recht, unser Ideal Customer Profile ist jetzt aber auch nicht B2C, sondern B2B-Kunden, weil einfach klassischerweise die Produkte deutlich komplexer sind zu verkaufen. Also viele unserer Kunden könnten ohne eine Lösung wie Spryker ihre Produkte gar nicht online verkaufen, weil sie einfach so komplex sind, die dann aus 5000 Varianten bestehen, die online im Prinzip zusammengebastelt werden müssen. Aber total fair, spannend wird es dann, glaube ich, wieder, wenn du auch offline hast, weil wir natürlich diesen Channelist Commerce ein Stück weit auch enablen. Also wenn ihr dann mal euren Pop-Up-Store habt und so weiter, dann macht es wieder Sinn.
Sehr gut.
Dann sprechen wir uns alle noch.
Genau, dann sprechen wir wieder.
Aber jetzt, ne, finde ich total fair, Kritik in alle Richtungen. Jetzt sag mal hier, Erik, du musst gut aufpassen. Was könnte Vodafone denn aus eurer Sicht nochmal echt viel besser machen?
So. Also, ich glaube, ihr könntet euer, ich sag mal so, Ökosystem noch extrem viel besser nutzen. Also, im Sinne von, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, für wen macht es denn alles Sinn, ein Marktplatz oder eine Plattform zu werden? Also, ich sehe das zum Beispiel bei der Allianz oder auch Lufthansa bei Miles & More, die quasi nutzen ja auch ihren Kundenzugang, um den entsprechend weiter zu verkaufen oder den ein Stück weit zu nutzen. Und auch da quasi neue Wege zu gehen, einfach auch mehr über die Kunden zu lernen. Bestes Beispiel ja auch immer Amazon, die machen ja auch Prime Video und Music nicht, weil sie möchten, dass die Leute beschäftigt sind, sondern auch, weil sie mehr über die Kunden lernen wollen, die ein Stück weit immer tiefer in ihr Ökosystem ziehen wollen. Und ich glaube, ich würde sagen, das Vodafone-Universum kann noch wachsen.
Ich habe dir auch vor unserem Auftritt gesagt, dass ich es erstmal so bold und mutig finde von euch, dass ihr so in dieses ganze Event-Thema reingeht. Ich habe dich auch in der zweiten Frage, ja, welche KPIs und keine Ahnung was. Und dann haben wir ehrlich gesagt, entweder man glaubt an Event oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, auf dem OMR-Festival macht es keiner so geil wie ihr. Und ich finde, das hat auch mal einen großen Applaus verdient. Das muss ich wirklich mal sagen, dass ich das total beeindruckend finde, wie bold ihr das macht. Was ihr scheiße macht, muss ich sagen, ist so LinkedIn und Social Media, wo ich mir so denke, ey, ihr habt so geile Stories zu erzählen und ich hoffe, ihr nehmt morgen geile Reels auf und pusht es auf LinkedIn und sowas. Weil da, ich bin ja auch nicht der Heavy-User auf LinkedIn und überall, aber da findet ihr relativ wenig statt und da würde ich irgendwie ein Zehntel vom Budget hier von der OMR von diesen zwei Tagen lieber ins ganze Jahr bespielen von LinkedIn geben. Das ist meine Meinung.
Martin, ich hoffe, du hast gut zugehört. Perfekt.
dann, ich würde sagen, was schaut ihr euch morgen an? Hier Empfehlungen für die Runde. Wo sagt ihr, jeder, der wirklich nochmal was hören will, wo ihr sagt, das ist super spannend, eure OMR-Empfehlung für morgen, übermorgen?
Ich höre mir Johannes an, ehrlicherweise habe ich noch nicht geguckt.
Red Stage, ja, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob Pip von Doppelgänger schon morgen dran ist, aber da bin
doch,
ich.
Doch, morgen ganz zum Schluss, der letzte Slot.
Genau, den werde ich mir auf jeden Fall anhören. Irgendwie Freund und einfach immer sehr beeindruckend, wie er rational und sehr strategisch auch auf die Blicke drauf, auf die Sachen drauf schaut. Sonst ist, glaube ich, morgen Überlebensmodus und eine geile Zeit haben.
Sehr gut. Yara, du noch eine Empfehlung für hier?
Ehrlicherweise habe ich noch gar nicht so genau in den Schedule geguckt, aber ich habe gesehen, dass Luisa Neubauer da ist. Das finde ich ganz spannend, dass OMR dieses Jahr viel auch so in dieses Thema Sustainability reingeht, weil ich glaube, es interessiert nicht nur Investoren, sondern auch immer mehr Kunden. Und ich glaube, damit so ein Stück weit strugglen viele Unternehmer noch so, okay, was heißt das für uns? Sind das nur verwertbare Verpackungen? Und da gibt es ja so einen eigenen Track sogar zu. Also ich glaube, das ist ganz spannend. Und ich habe gesehen, es gibt auch Mittwochmorgen, aber ich habe ehrlicherweise vergessen, von wem, einen ganz spannenden Track so zum Thema Predictions für eigene Strategien. Also so ein bisschen, was du vorhin mit AI gesagt hast, auf welche Pferde lohnt es sich denn für mich zu setzen und wie man dahin kommt.
Ja, perfekt. Dann vielleicht allerletzte Frage an euch beide. Was ist die eine Sache, wenn du sagen würdest, in diesem ganzen Thema, ist das der Tipp, den ich hier heute noch kostenlos raushaue?
Multichannel. Ich glaube, Multichannel ist, darüber wird auch morgen viel meine Keynote gehen.
Ja.
Als E-Commercer muss man überall vertreten sein. Es ist nicht die Frage, ob auf Amazon, sondern okay, Amazon und wo noch. Da wird das Geld verdient und man merkt auch einfach in den ganzen Quartalsberichten, Zalando ist leider nur irgendwie um knapp 5% gewachsen. Amazon, habe ich vorhin schon gesagt, irgendwie um 14-15%. Der Gesamtmarkt E-Commerce ist im letzten Jahr irgendwie um knapp 20% geschrumpft. Also Marktplätze nehmen an relevant zu. Und ich glaube, die Marken und Brands, die immer noch diskutieren, sollten wir auf die Marktplätze wirklich gehen, die wird es so in der Form in 5 Jahren nicht geben, sondern schaut eher, wie schaffe ich das? Wie werde ich dort erfolgreich und wie kann ich AI nutzen?
Perfekt.
Ja, das ist schon mal ein super Punkt. Ich würde den auch unterbauen mit so einem, das ganze Thema Multichannel, weil wir beide wissen, wir haben wahrscheinlich schon eine bessere Idee als die meisten, auf welche Channel man morgen setzen kann. Aber dass man sich auf den Unterbau fokussiert, im Sinne von sich so aufzustellen, dass man sowohl technologisch von den Leuten, vom ganzen Setup her so aufgestellt ist, dass man mal USA verproben kann, dass man mal den eigenen Online-Shop AB-Testing und so weiter macht. Also ich würde sagen, das wäre so mein Pro-Tipp, zu sagen, weniger so auf Strategien lange überlegen und so, sondern einfach mal machen, verproben und dass so dieses ganze Thema Fehlerkultur auch mal so die PowerPoint-Ebene verlässt und man wirklich mal verprobt, aber dafür auch das Setup entsprechend hat.
Hammer, also das finde ich super. Damit würde ich sagen, einen ganz herzlichen Dank und einen Riesenapplaus an euch beiden.
Danke dir.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.